300 Jahre Albrecht von Haller, Genialität, Internationalität, Exzellenz. Dies ist der Titel der aktuellen Ringverlesung im laufenden Wintersemester der Universität. In diesem Rahmen war gestern Abend Hans Zehetmeier aus München zu Gast in der Aula am Wilhelmsplatz. Er sprach über das Thema »Der Staat und die Wissenschaft – eine Ehe wider Willen«. Hören Sie nun eine Aufzeichnung der Veranstaltung.
In den Regeln und Ratschlägen zur wissenschaftlichen Forschung des großen Neuroanatomen Ramón y Cajal findet sich auch ein längeres Kapitel, das der Frage gewidmet ist, welche Frau denn ein Gelehrter erwählen solle. Nach gründlicher Abwägung der verschiedenen Möglichkeiten der verschiedenen Frauentypen kommt dann Cajal zu dem Schluss, dass es, so wörtlich, das Beste wäre, wenn man einer begüterten und zugleich klugen Frau begegnen würde, die die Eitelkeiten und Launen ihres Geschlechts aufgibt und ihr Vermögen ganz in den Dienst der Wissenschaft stellt. Solche bewundernswürdigen Frauentypen finden sich in Frankreich und England häufig. Und offensichtlich hat Cajal da an das Eheglück von Charles Darwin gedacht. In seinem Heimatland Spanien fehlt es an solchen Frauen, wie Cajal bedauernd feststellt, und auch in Deutschland sind sie kaum zu finden. Ehepartner für den Wissenschaftler und die Wissenschaft als solche muss also, zumindest bei uns hierzulande, nolens volens der Staat sein. Und das war ja auch schon am Anfang unserer Göttinger Universität der Fall. Und man kann hier von einer zumindest anfangs recht glücklichen Ehe sprechen, denn in Gestalt des Freiherrn Gerlach von Münchhausen hatte die Wissenschaft einen treu sorgenden Ehepartner. Gefragt, wie er es denn geschafft habe, solche hervorragenden Gelehrten wie Albrecht von Haller in das Ackerbürgernest Göttingen zu holen, soll er gesagt haben, dass er sich jener drei Mittel bedient habe, die in solchen Fällen probat erscheinen: Geld, Ehre und das wirkungsvollste von allen Versprechungen. Spätestens an dieser Stelle haben wir den Bogen zur Gegenwart geschlagen und ich darf nun ganz herzlich Herrn Dr. Zehetmeier begrüßen, der uns aus seiner langjährigen Tätigkeit als bayerischer Staatsminister über seine Eheerfahrungen mit der Wissenschaft berichten wird. Ich darf Ihnen, so dies überhaupt nötig ist, kurz vorstellen. Dr. Zehetmeier hat nach dem Abitur an einem humanistischen Gymnasium klassische Philologie, Germanistik, Geschichte und Sozialkunde studiert und war, ehe er nun vollständig in die Politik wechselte, für lange Jahre Gymnasiallehrer am Domgymnasium in Freising. Von 1986 bis 2003, also 17 Jahre lang, war er bayerischer Staatsminister im Bildungs-, Kunst- und Wissenschaftsbereich. Er kennt die Bildung vom Kindergarten bis zur Hochschule. Seit 2004 ist er Vorsitzender der Hans-Seidel-Stiftung und nicht unerwähnt darf bleiben, dass er seitdem auch Vorsitzender des von der Kultusministerkonferenz eingesetzten Rates für die Rechtschreibung ist. Und es maßgeblich ihm zu verdanken ist, dass nun die schlimmsten Auswüchse der Rechtschreibreform geglättet worden sind. Für seine Arbeit auf all diesen verschiedenen Gebieten ist er vielfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit mehreren Ehrendoktorwürden, unter anderem von der Universität Augsburg und der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er ist Ehrensenator verschiedener Universitäten, alles Auszeichnungen, die er keineswegs nur wohl verdient, sondern ganz sicherlich wohl verdient hat. Wir können uns niemanden vorstellen, der kompetenter wäre, über das Thema der Staat und die Wissenschaft, eine Ehe wider Willen, Fragezeichen, zu sprechen. Herr Dr. Zehetmeier, wir danken Ihnen, dass Sie gekommen sind und wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Herr Präsident, Herr Vizepräsident, Honoration, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach dieser Einleitung über den Typus der Frau in der Wissenschaft und ihre dienende Funktion muss ich eigentlich dieses Thema Wissenschaft und Politik, eine Ehe wider Willen, ein bisschen umändern, indem ich den Staat als die Res Publica mal nehme, damit ich das Femininum auch habe, nämlich die umfassende Mutter, die Sache für uns alle, die Angelegenheit. Aber zunächst ist mir eingefallen, nachdem Sie mich so nett vorgestellt haben, für mich war die Einladung eine große Ehre. Ich bin gern nach Göttingen gekommen. Ich habe ja jetzt den Vorteil, dass ich mir weitgehend aussuchen kann, welche Einladung ich annehme oder nicht annehme, weil man da immer Gefahr läuft, dass es so viel wird, dass von einem Ruhestand gar nichts mehr drin ist. Und insofern suche ich dann doch aus. Aber schon in meiner Studentenzeit als Altphilologe beispielsweise kreisten unsere Gedanken um Schadewald, Wolfgang Schadewald und Göttingen. Man musste darüber Bescheid wissen, es gelesen haben, man musste es im Zusammenhang mit Odyssee und Ilias im Besonderen wissen und können. Und von daher war das immer ein Faszinosum. Und als ich in der Vorbereitung über Göttingen gelesen habe, auch über die Anmerkungen, die da gemacht wurden und die so nett zitiert werden von Peter Hans Reil, der wohl auch hier referiert hat und in den USA ist, der da einen Studenten sprechen lässt, der im 18. Jahrhundert sagte, auf die Frage, warum in diesem Nest, wie es hier heißt, der Geist des Kosmopolitismus sich durchsetzen konnte. Und da hat er geantwortet: Ursache der so großen Fruchtbarkeit der hiesigen Gelehrten und Wissenschaften ist die im Zenit stehende Sonne der Freiheit, nämlich nicht nur die völlige Ungebundenheit des Denkens, Lehrens, Schreibens und Druckens, sondern auch dessen Erweckung und Förderung durch Lob und Prämien. Keine besondere Hexerei hat dazu geführt, dass dieses kleine Fleckchen freier Erde durch die Bildung des Geistes alle jene großen Gefängnisse für Geist und Seele überwunden hat, wo die Gewalt zu schweigen befiehlt und so weiter und so fort, wie er sich dann auf Phaedrus beruft, dass man nur in Fabeln habe sprechen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man das Thema gestellt bekommt, Ehe wider Willen, dann kann man es metaphorisch natürlich nicht auf unsere Ehe unmittelbar umsetzen. Sie würden tief über meine Ehe denken, die schon über 40 Jahre gehalten hat. Aber ich sage schon dazu, die Frage der Spannung gehört zu einer fruchtbaren Ehe. Sonst wird sie langweilig. Und diese Spannung, das Aufeinander angewiesen sein und auf der Basis den Bund einzugehen und ihn zu halten, ist schon eine anaphorische Vergleichsmöglichkeit zu dem Verhältnis Staat und Wissenschaft. Also anders ausgedrückt, und der Frage will ich mich stellen, sind Staat und Wissenschaft aufeinander angewiesen? Der Vizepräsident, der Einladende, Professor Elsner, hat auf meine Arbeit als Vorsitzender des Rates für deutsche Rechtschreibung hingewiesen. Ich weiß, dass das besser wäre, das nicht zu erwähnen, weil man damit keine guten Assoziationen mit meiner Person verbindet. Nur halten Sie mir bitte zugute, wie schlimm das einst stand und wie erträglich ich mitgeholfen habe, es doch noch zu gestalten. Und Exzellenzen, liebe Professorinnen und Professoren, wenn du da in einem 40-Kopf-Gremium 30 Professorinnen und Professoren hast, Linguisten, Didaktiker hast, und du musst eine Zweidrittelmehrheit herbringen, um die Reform zu reformieren, ist das zum Teil eine Herkulesarbeit. Und so viel will ich nur zu meinen Gunsten in Erinnerung rufen, damit Sie also auch hier sehen, dass diese Arbeit notwendig war. Aber in unserem Zusammenhang, wenn schon die Politik den Fehler gemacht hat, so meine Überzeugung, sich der Rechtschreibung in der Setzung anzunehmen, nicht in der Verantwortung, ich komme auf die unterschiedliche Diktion noch, dann war es dringend notwendig, sich um die Wissenschaft zu bemühen, um durch die Zuarbeit der Wissenschaft, in unserem Fall der Philologie im Besonderen, wieder zu einem Ergebnis zu kommen, das dem Usus des Schreibenden, soweit er überhaupt noch schreibt, gerecht wird. Ich habe in der Hans-Seidel-Stiftung, der politischen Stiftung, die der Präsident erwähnt hat, erst letzte Woche eine große Veranstaltung gemacht über die Zukunft der deutschen Sprache. Und in dieser Veranstaltung, die sehr gut besucht war, was immerhin deutlich macht, dass das unsere Menschen bewegt, nicht allein die Anglizismen, sondern wie wir selber mit unserer Sprache umgehen. Im SMS-Zeitalter, in der Fetzenliteratur der Tagesgazetten, in diesem nicht mehr zu Ende formulieren und damit auch nicht mehr formulieren können, wie wichtig war es mir, dass wir wieder Kommata setzen, dass wir wieder Sinneinheiten erkennbar machen in der Lektüre, weil das alles auch die Kommunikationsmöglichkeit zwischen uns in der Sprache als dem Grundelement, um existieren zu können in der Gemeinschaft, unablässig und unabdingbar notwendig ist. Zurück zu dem Zusammenspiel von Staat und Wissenschaft in dem uns gestellten Thema. Sie wissen alle, dass sich in den letzten Jahren alle Parteien mit dem Stichwort Bildungsoffensive intensiv befasst, ja auch geschmückt haben. Die verehrte Bundeskanzlerin hat sich, weil sie auch die Kindergärten angesprochen haben, in vielen Bildern war das zu sehen, auf den Boden gesetzt und mit Kindergartenkindern gespielt. Also sie wollte sagen, die totale Bildungsoffensive muss so weit gehen, dass sie auch vor den Toren der Kindergärten nicht Halt macht. In diesem Sinne oder in dieser Richtung den Kindern das Rüstzeug zu geben, um später einmal mit den Errungenschaften der Wissenschaft umgehen zu können, am Ende, um vielleicht zu erreichen, dass sie auch ihrerseits diese Errungenschaft erweitern. Nebenbei bemerkt in dem Zusammenhang, dass Sie mich richtig einordnen, da bedarf es der richtigen Interpretation, was Bildung ist, bilden, formen. Ich warne dringend davor, dass wir glauben, dass schon das Embryo jetzt zum Abitur geführt werden muss. Ich warne dringend davor, dass wir den Kindern, deren wir immer weniger haben, das Recht nehmen oder beschneiden, einige Jahre Kind sein zu dürfen, spielen zu dürfen, sich selbst beschäftigen zu können. Wir reglementieren unser Leben insgesamt bis zum Übermaß und wir sollten es nicht schon bei den Kleinkindern beginnen. Dieses einst geteilte Deutschland müsste wissen, was da Unterschiede waren in der Erziehung und Unterrichtung der Kinder in dem noch lange Zeit unfreien Teil Deutschlands, wo man Kinder auch instrumentalisieren wollte. Das darf nicht mehr in Frage kommen. Die Eltern müssen die Verantwortung tragen, dass diese Kinder auch ihre Freiheit haben, mit ihr umzugehen lernen. Unser ganzes modernes, unser hochzivilisiertes Leben, die Erhaltung, die Steigerung unseres Wohlstands, da gibt es keine Frage, brauchen die Errungenschaften der Wissenschaft. Und die Erhaltung, selbst die Erhaltung unseres Planeten angesichts des Raubbaus, der auf ihm getrieben wurde und noch weitgehend getrieben wird, unter anderem übrigens auch, um der Wissenschaft zu dienen, bedarf ihrerseits wieder der Erkenntnisse einer weiterhin dynamisch betriebenen Naturwissenschaften. Ich habe gelesen, dass der für das Jubiläum stehende Wissenschaftler Albrecht von Haller die Empirie sehr intensiv interpretiert hat und dass er dabei auf den englischen Philosophen Francis Bacon Bezug genommen hat. Ich bringe ein Zitat von ihm, das Ihnen allen bekannte Zitat: Wissen ist Macht. Nicht umsonst steht Francis Bacon damit am Eingang der modernen Naturwissenschaften. Ungefähr zur selben Zeit, als Galileo Galilei seine Erkenntnisse auf Empirie, also auf das Verfahren der Induktion und nicht mehr auf Deduktion zu stützen begann. Denn mit dem Spruch Wissen ist Macht soll er gemeint sein, dass der Mensch zuverlässiges Wissen über die Natur sammeln muss, als Voraussetzung dafür, sie zu seinem Vorteil beherrschen zu können. Natura parendo vincitur oder vincitur, so lautet ein Spruch von Francis Bacon. Parendo, damit ist gemeint, man trage in die Natur keine vorgefassten Vorstellungen hinein, man lasse sie selber unverfälscht sprechen und man lausche auf ihre Geheimnisse. Vorauszusetzen war natürlich, dass der Mensch tatsächlich in der Lage ist, die Stimme der Natur unverfälscht zu vernehmen. Denn damals wusste man noch nichts von Relativitätstheorie und Quantensprüngen in der Physik. Aber Francis Bacon bleibt das Verdienst, nichts Geringeres als das Credo verkündet zu haben, dem wir seitdem in der westlichen Welt folgen und dem auch Vater Staat folgen muss, wenn er den Vater Staat bleiben will. Im Sinne einer regulierenden Kraft mit der Fähigkeit zum Eingreifen in gesellschaftlichen Entwicklungen. Und ich formuliere überspitzt, unsere Gesellschaft von heute ist verdammt zur Wissenschaft. Und deshalb muss sich selbstverständlich auch die Politik der Wissenschaft ganz besonders annehmen, solange und soweit sie den Anspruch erhebt, Entscheidungen zum Wohle der Gesellschaft zu treffen. Thomas Oppermann formuliert hierzu im Handbuch des Staatsrechts, also nicht der Oppermann, den Sie, Heinz, kannten, dass wir uns richtig verstehen, formuliert hierzu, ja, sonst meint ihr, ich würde schon so einen zitieren, das liegt mir nicht, das können Sie nicht abverlangen. Formuliert also im Handbuch des Staatsrechts, das ist herausgegeben von Josef Isensee und Paul Kirchhoff, also jetzt haben Sie schon die Qualität der Namen, im Band 6, Heidelberg 1989, ich zitiere, der Staat hat sowohl Kraft seines kulturstaatlichen wie aufgrund des sozialstaatlichen Verfassungsauftrags für die Pflege freier Wissenschaft zu sorgen und ihre Vermittlung an die nachfolgende Generation zu sichern. Und lassen Sie mich das belegen, damit ich nicht im fremden Gärten grase mit dem Freistaat Bayern, der ja in seiner Verfassung die Formulierung hat, Bayern ist ein Rechts-, Kultur- und Sozialstaat. Und ich habe ja 3 Jahre bis 2007, Ende 2007, im Deutschen Bundestag mitgewirkt, in der Enquetekommission Kultur in Deutschland als ein Sachverständiger, wo es um die Frage ging, eben Kultur in Deutschland, ob Aufnahme in die Verfassung etc. Um zurückzukommen, Bayern ist ein Rechts-, Kultur- und Sozialstaat. In der Mitte also steht dieses Epitheton als eine allgemeine Verpflichtung auch zur Förderung der Wissenschaft. Und der Artikel 108 steht entsprechend, die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei. Eine Freiheitsgarantie, freilich, meine Damen und Herren, ist zunächst noch keine Förderungsverpflichtung. Sie ist gewissermaßen juristisch gesagt die Gewährung eines Abwehrrechtes, das der Wissenschaft, um mich so umfassend auszudrücken, gegen staatliche Eingriffe zusteht, die im Wege der Gesetzgebung oder der Verwaltung erfolgen könnten. Wenn ich mich daher für eine Verpflichtung zur Förderung ausspreche, so möchte ich das nicht im verfassungsrechtlichen, also im juristischen Sinn verstanden wissen. Ich meine damit die politische Verpflichtung, die die Realität unserer komplizierten Gesellschaft uns auferlegt, wie schon angedeutet. Das angeführte Zitat von Thomas Oppermann, Isensee, ist in demselben Sinne formuliert. Gerade für die existenziellen Bedürfnisse unserer Gesellschaft braucht man nicht unbedingt einen explizit formulierten Verfassungsauftrag, um sich ihrer anzunehmen. Ebenso verhält es sich übrigens mit dem Bund. Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes bestimmt, ich darf zitieren, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Es wäre überhaupt sehr merkwürdig, wenn der moderne Leistungs- und Eingriffsstaat, dem man nachsagt, dass er sich so etwa seit dem Einsetzen der Industrialisierung in immer neue Felder für seine Betätigung erschlossen hat, nicht schon lange auf die Wissenschaft als das Feld zur Erbringung seiner Leistungen, aber auch zur Durchführung seiner Eingriffe aufmerksam geworden wäre. Ich verweise auf das mit Wirkung vom 1. August 2007 beschlossene Gesetz zur Einrichtung des Deutschen Ethikrates. Dieser verfolgt, wie in § 2 des genannten Gesetzes festgehalten wird, Zitat, die ethischen, gesellschaftlichen, naturwissenschaftlichen, medizinischen und rechtlichen Fragen sowie die voraussichtlichen Folgen für Individuum und Gesellschaft, die sich im Zusammenhang mit der Forschung und den Entwicklungen, insbesondere auf dem Gebiet der Lebenswissenschaften und ihrer Anwendung auf den Menschen ergeben. Zitat Ende. Also dahinter stehen die aktuellen Fragen von Bioethik, Gentechnik, Manipulation des menschlichen Erbgutes, also die Themen, die nichts Geringeres als das Potenzial in sich tragen, unsere ganz mühsam errungene Humanität und auch die Ehrfurcht vor der Schöpfung in Frage zu stellen. Ich muss das bei Ihnen nicht vertieft ausführen, Sie sind ein so exzellentes Publikum, aber ich meine das so, wie ich sage, die errungene Humanität steht auf dem Prüfstand in dem, was wir in Bioethik machen könnten, machen können, gegenüber dem, was wir machen dürfen. Als Beispiel Genmanipulation, Punkte. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst, ich schaffe Menschen nach meinem Bilde, Prometheus. Das ist nicht so balladenhaft überholt, das ist eine Mahnung und Herausforderung, die eine Aktualität wieder gewonnen hat und zunehmend gewinnen wird. Als Mitglieder des Deutschen Ethikrates werden, so heißt es dann in § 4, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den genannten Wissensgebieten angeführt. Naturwissenschaft, Medizin, aber auch Theologie, Philosophie, Ethik. Betone das, damit klar ist, dass wir heute in der Vernetzung der Wissenschaft diese übergreifenden Denkstrukturen brauchen. Was dürfen wir tun von dem, was wir tun können? Die Mitglieder müssen, ich zitiere weiter, die Belange in besonderer Weise repräsentieren. Aus den weiteren Passagen dieses Gesetzes folgt, dass der Deutsche Ethikrat für den Gesetzgeber und für die Bundesregierung eine beratende Funktion hat, eine beratende. Es ist ja die Kritik laut geworden, dass die Politik sich durch die möglichen Rekurse auf dieses Gremium und auf dessen Gutachten aus der Verantwortung stehlen könnte. Meine Damen und Herren, die Verantwortung liegt nach wie vor bei dem, der mit ihrer Wahrnehmung auf verfassungsmäßigen Wege betraut worden ist, dass die Politikerin, das ist der Politiker. Und man kann nur wünschen, dass es deren viele gibt, die von ihrem Wertebewusstsein so hinreichend gefestigt sind, dass sie sich dieser Verantwortung auch gewachsen zeigen. Und da steht es um den deutschen Parlamentarismus nicht schlecht. Bei all den Wirrungen und Irrungen der letzten Jahre gab es in den Diskussionen über den Wert und den Schutz des menschlichen Lebens parteiübergreifende verschiedene Gruppierungen, die sich gebildet haben, was ja deutlich macht, dass sie unterschiedliche Wertorientierungen haben, aber dass sie sich doch im Konsens für die Aufgabe, die sie als Politiker und in der Verantwortung als Politiker tragen, annähern können. Noch einmal Beratung in dem Gremium, Zuständigkeit in der Verantwortung in der Politik. Das ist wie bei den Prozessen, wie vor Gericht. Die Gutachten der Sachverständigen sind ein mögliches Beweismittel. Doch der Richter muss das Endurteil sprechen. Er würde seine Aufgabe verkennen, wenn er sich im Endeffekt vom Sachverständigen gewissermaßen dieses Endurteil abnehmen ließe. Auch die Ehrfurcht vor Sachverstand enthebt nicht der Pflicht zur verantwortlicher Entscheidung. Denn die Ehe zwischen Wissenschaft und Staat beruht, wie das eine Ehe im herkömmlichen Wortsinne eben sollte, auf der Gleichberechtigung beider Partner. Die oben erwähnten Eingriffe des Staates bedürfen natürlich noch einer unbedingt notwendigen Klarstellung. Sie sind als organisatorische Hilfe gemeint, sie dürfen aber die Freiheit der Wissenschaft nicht antasten. Insgesamt ist unser Staat der Respektierung der Geistesfreiheit verpflichtet. Das ergibt sich beispielsweise aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 1. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Diese Bestimmung wird abgestützt durch die Versammlungsfreiheit, das ist Artikel 8, die Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit, das ist Artikel 9, die Garantie des Post-, Brief- und Fernmeldegeheimnisses in Artikel 10, des Grundgesetzes. Die Freiheit der Wissenschaft ist ein unverzichtbares Segment umfassender Geistesfreiheit und ohne sie ist eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung gar nicht denkbar. Und noch einen Akzent muss ich hier setzen. Alle Fürsorge des Staates für die Wissenschaft darf nicht dazu führen, diese in eine bestimmte Richtung zu dirigieren. Der Staat muss jeglicher Einflussgruppe widerstehen, die ihn seinerseits in diese Richtung drängen will. Die ökonomische Nützlichkeit, unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt, die in solchen Zusammenhängen immer wieder beschworen wird, mag durchaus es als wünschenswert erscheinen lassen, dass an unseren Universitäten mehr Chemiker, Maschinenbauingenieure, Biotechniker, Informatiker, Informatikerinnen, gnädige Frau, das ist immer inkludiert, ausgebildet werden als in den vergangenen Jahren. Aber lassen Sie mich das dazu sagen, weil ich schon aus meiner Zeit als Minister dafür bekannt war, dass ich immer wieder das Monitum auch für die Schwächeren erhoben habe. Ich sage ganz deutlich, der Staat darf hier nicht in dem Sinne reglementierend eingreifen, dass er etwa Lehrstühle für Byzantinistik oder Archäologie opfert und auf Informatik und Maschinenbau umwidmet. Denn abgesehen davon, dass er niemanden zwingen kann, ja darf, einen bestimmten Studiengang zu ergreifen. Stichwort, da gab es einmal ein Unrechtssystem der ehemaligen DDR, da war das so. Abgesehen davon sind die Bestimmungen der Bundes- und der Landesverfassung klar, die Wissenschaft ist frei, mit der einzigen in unserem Zusammenhang nicht weiter auszuführenden Relativierung, dass ihre Freiheit sie nicht von der Respektierung der Verfassung entbindet. Auch unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit übrigens, wer den Blick in die Welt kennt, wird mir zustimmen, in Byzantinistik und Archäologie, um diese Beispiele aufzugreifen, sind ja keineswegs uninteressant. Die Wettbewerbsfähigkeit und unser Standortvorteil, der immer wieder apostrophiert wird, dürfen nicht allein auf materiellen Faktoren beruhen. Sie müssen auch die immateriellen Faktoren einbeziehen, wie die Wahrung der Geistesfreiheit einer ist, wenn wir diese glaubhaft praktizieren. Und meine Damen und Herren, vergessen Sie nicht, dass über 2/3 der Länder der Erde fern sind von dieser Geistesfreiheit und der Freiheit insgesamt. Und vergessen Sie nicht, dass bei allem Fortschritt, den wir brauchen, unsere Aufgabe als Abendland, als Europa, Old Europe, wie es in den USA gesagt wurde, ich freue mich ja, dass Sie zur Stunde gekommen sind, obwohl an der Glotze alle sitzen, weil Sie den neuen Messias erwarten. Da wird die Ernüchterung bald folgen, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich das schnell einfügen, denn auch hier wird die Politik nur die Kunst des Möglichen sein. Ich hoffe, es wird eine Kunst sein. August Ebeding hat immer gesagt, Kunst kommt von Können. Wenn es von Wollen käme, hieß es Wulst. Ich will also nur sagen, wir dürfen nicht alles im Leben dem ökonomischen Kosten-Nutzen-Kalkül unterwerfen, sonst verödet das Leben. Und man kann es auch gar nicht, wie bereits die höchstpersönliche Erfahrung jedermann lehrt. Wie denn aber, um das noch zu vertiefen, wenn der Staat die Wissenschaft einspannt, aus ökonomischen Gründen, ja sogar um seine Machtentfaltung zu steigern. Wissen ist Macht, hat die Francis Bacon gesagt. In den US-amerikanischen Forschungslaboratorien hatte sich während des Zweiten Weltkrieges ganz neuartiges Wissen auf dem Gebiet der Atomphysik angesammelt, was von Washington systematisch und umfassend gefördert wurde, um die Atombombe früher als Hitler Deutschland zu haben, um den Krieg definitiv für die Westalliierten entscheiden zu können und um damit zur führenden Macht des Globus aufzusteigen. Manhattan-Projekt hat man das genannt, als Tarnname. Und es war wohl der bis jetzt geschichtsmächtigste Fall von Indienstnahme der Wissenschaft durch den Staat. Die Folgen waren auf vorhersehbare Weise derart verheerend, dass seit den Bombenabwürfen von Hiroshima und Nagasaki keine weiteren in irgendeinem Konflikt auf der Welt stattgefunden haben, obwohl die Zahl der Atommächte seit Hiroshima und Nagasaki von 1 auf 8 oder gar 9 gestiegen ist und dass das Thema der Nichtverbreitung von Atomwaffen eines der wichtigsten der internationalen Politik geblieben ist. Folgt man dem wissenschaftlichen Leiter des Manhattan-Projektes, dem Physiker Julius Robert Oppenheimer, dann hatte sich die Entwicklung der Bombe angesichts der vernichtenden Folgen im Nachhinein tatsächlich als eine Ehe wider Willen zwischen Staat und Wirtschaft und Wissenschaft herausgestellt. Allerdings erst im Nachhinein. Denn zu Beginn des Projektes war auch die Wissenschaftler beflügelnde Aussicht entscheidend gewesen, etwas für den Sieg der Vereinigten Staaten tun zu können. Albert Einstein hat Präsident Roosevelt schon im Jahre 1939 geraten, schleunigst eine Atombombe entwickeln zu lassen, da die Nazis schon daran arbeiteten. Dann erwies der Kriegsverlauf, dass Hitler Deutschland hinter den forcierten Anstrengungen der Amerikaner, Gott sei Dank, zurückgeblieben war. Und Einstein bemerkte resigniert, hätte er das gewusst, dann hätte er dem Präsidenten einen solchen Ratschlag nicht erteilt. Wenn es um die Potenzierung von Zerstörung geht, geraten die Wissenschaftler durch die Schuld des Staates in einen unauflösbaren Konflikt des Gewissens. Schauerlich klingt das durch in den Worten von Julius Robert Oppenheimer, als dieser in einem Interview 20 Jahre nach der Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki sich im Sinne einer Selbstanklage mit dem Gott Krishna in dem altindischen Epos namens Bhagavad Gita verglich, dem Gott, der dort sagte, jetzt bin ich der Tod geworden, Zerstörer der Welten. Und der Dramatiker Friedrich Dürrenmatt fand in der Tragikomödie die Physiker, die, so sehe ich es, zu Recht allgemeine Schullektüre geworden ist, nur noch mehr eine sehr bittere Pointe, um die Gewissensqualen eines Forschers zu verdeutlichen, der weiß, dass seine genialen Erfindungen von staatlichen Funktionären verwendet werden können, um geradezu das Ende der Welt heraufzubeschwören. Professor Möbius, so heißt er dort, hat die größte aller Entdeckungen gemacht, die der Weltformel. Die verleiht, wie einst der simple, fassbare magische Ring oder auch der Ring des Nibelungen, die Macht über die ganze Welt. Die Unterlagen dazu aber verbrennt Professor Möbius lieber und begibt sich freiwillig aus der Welt hinaus in ein Irrenhaus. Und er sagt, ich zitiere, wir müssen unser Wissen zurücknehmen, entweder bleiben wir im Irrenhaus oder die Welt wird eines. Zitat Ende. Aber sobald das Wissen in die Welt getreten ist, kann es nicht mehr zurückgeholt werden. Eine Rückkehr in das Paradies der Unschuld gibt es ebenso wenig wie in das des heilsamen Unwissens. Die Menschen neigen dazu, alles das auch wirklich zu tun, wozu sie in der Lage sind. Die Naturwissenschaften stellen auch die Erkenntnisse bereit, die sie sozusagen nicht verantworten können. Dass eine solche Auffassung nicht mit retrogradem Obskurantismus gleichzusetzen ist, das haben die Bombenabwürfe eindringlich vor Augen geführt. Die Potentialität drängt nach der Aktualität, könnte man nach Aristoteles frei formulieren. Daher ist die Pointe in Dürrenmatts grimmiger Komödie, die Unterlagen des Professor Möbius sind von der selbstpsychopathischen Leiterin des Irrenhauses fotokopiert worden, noch bevor er sie selber verbrannt hat. Tiefe Symbolkraft. Im Kalten Krieg haben die beiden Supermächte durch ihre atomare Zurückhaltung gezeigt, dass das Drängen der Potentialität nach Aktualität zurückgehalten werden kann, aus dem schieren und nur aus diesem schieren Überlebensinteresse der Mächte heraus. Es gibt also begründete Hoffnung, dass dieses Interesse auch in den Konflikten der Zukunft seine rettende Rolle spielen kann. Eine andere Feststellung will ich hier allerdings auch treffen. Rein naturwissenschaftlich gesehen haben sich staatliche und wissenschaftliche Interessen bei der Produktion der ersten Atombomben gegenseitig ergänzt und zu der ungeheuren moralischen Problematik in diesem Verhältnis der Ergänzung habe ich mich ja eben geäußert. Es gibt aber auch grundsätzliche Diskrepanzen zwischen Staat und Wissenschaft, die das Verhältnis beider zueinander gewissermaßen von Natur aus und schon von Anfang an kennzeichnen. Denn beide Bereiche haben, lassen Sie mich salopp ausdrücken, ein unterschiedliches Handwerkszeug. Politik und Wissenschaft sind nicht identisch. Zwar ist die Politologie eine Wissenschaft von derselben Dignität wie andere Geisteswissenschaften auch, aber wollte ein Politologe behaupten, dass die praktische Politik wissenschaftlich lehrbar und erlernbar sei, und zwar durch die Politologen gar, dann müsste ich dem widersprechen. Wenn auch durchaus nicht jeder Politiker diesen Eindruck zu erwecken vermag, die Politik ist eine unter den mehr oder weniger kritischen Augen der Öffentlichkeit ausgeübte Kunst, gestützt auf Erfahrung und gesunden Menschenverstand zum Zweck der Einwirkung auf die öffentlichen Angelegenheiten. Ich habe diese Eigenschaft so präzise wie möglich beschrieben, sage noch einmal, auch wenn viele Politiker diesen Eindruck nicht zu erwecken vermögen. Man soll von dieser grundsätzlichen Anforderung nicht abgehen, da sie die Aufgabe stellt, dass die einzelnen Politiker auch die Handlungsfähigkeit unter dieser Prämisse dokumentieren und beweisen. Nehmen Sie Politik in einer Form, die ja durchaus nicht fremd ist, die aber auf einer ziemlich niedrigen Ebene im Gesamtbereich des denkbaren und möglichen politischen Handelns anzusiedeln ist, sehr aktuell. Ich spreche von der Form der Intrige, der politischen Intrige. Ich lasse einmal Moral beiseite. Auch die Intrige ist eine Kunst. Der Gedanke, auch unter Wissenschaftlern blühe die Intrige, ist zwar nicht von der Hand zu weisen, aber er gilt höchstens für Wissenschaftler und nicht für die Wissenschaft. Die Intrige gehört also allenfalls zum Wesen einzelner Wissenschaftler, aber nicht zu der von ihnen jeweils vertretenen Disziplin. Und nehmen Sie Politik am oberen Ende der moralischen Skala als verantwortungsvolle Weichenstellung auf einem wichtigen Sachgebiet von öffentlichem Interesse für eine erhebliche Spanne der Zukunft, das kann allenfalls ein Gegenstand von Wissenschaften werden. Für die Politologen, wenn nicht gar für die Historiker, ist aber selbst keine Wissenschaft. Als Konrad Adenauer sich für die Westbindung der neu gegründeten Bundesrepublik entschied, da hat er nicht eine wissenschaftliche Entscheidung getroffen. Und US-Präsident Johnson war es nicht, als er ein Wissenschaftler war, kein Wissenschaftler, als eine massive Steigerung des amerikanischen militärischen Engagements in Vietnam beschloss, um der richtigen Entscheidung Adenauers eine falsche politische Entscheidung exemplarisch entgegenzusetzen. Das Beispiel Johnson-Vietnam weist auf einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen Politik und Wissenschaft hin. Die Wissenschaft kann Arbeitshypothesen aufstellen, die entweder verifiziert oder falsifiziert werden. Aber den Luxus des Erkenntnisgewinns, der mit der Alternative der Falsifizierung verbunden ist, dürfen Wissenschaftler sich leisten, Politiker aber nicht. Denn die ihnen mögliche Falsifizierung führt zu einer Katastrophe. Siehe den Vietnamkrieg und Sie merken meine Vornehmheit, ich könnte das mit ein aktuelleren Beispiel auch belegen. Die politischen Weichenstellungen erwachsen aus dem Willen und aus der Macht. Politik lebt davon, dass sie ihre Konzepte durchsetzen kann. Und dazu müssen ihre Akteure den richtigen, auch den möglichst festen Willen aufbringen und diesen auch auf Kosten anstehender Gegensätze durchsetzen Sie müssen die dafür erforderliche Macht entweder selbst ausüben oder die Machtkonstellation, Mehrheitskonstellation, organisieren, die ihre eigene Stellung hinreichend verstärkt und abstützt. Weder der Wille, eine persönliche, tief im emotionalen, nicht verstandesmäßigen wurzelnde Qualität, noch das Phänomen der Macht bilden sich in einem wissenschaftlich abgesicherten Prozess, sondern sind voll des Irrationalen, nicht fassbaren, nicht ableitbaren. Eine wissenschaftliche Theorie aber darf nichts Unfassbares, Irrationales in sich haben. Um richtig verstanden zu werden, ich will eine Zustandsbeschreibung geben, die mit einer Unzahl von historischen oder auch aktuellen Beispielen illustriert werden könnte. Aber würde ich die Beispiele aus der Vergangenheit nehmen, aus der fernen Vergangenheit, dann würde das allzu pompös wirken. Etwa, dass Alexander der Große von den Dardanellen bis zum Indus marschiert ist, nie aufgegeben hat, das ist, findet seine Erklärung in einer nicht erklärbaren Willenskraft. Würde ich hingegen ein Beispiel aus der Gegenwart nehmen, und das will ich mir nicht verkneifen, dann käme ich ins tagesaktuelle Politisieren. Dafür gilt besonders, nomina sunt odiosa, etwa bei Betrachtung der Machtstrukturen in der hessischen SPD, die erst einmal geschaffen werden mussten, damit Andrea Ypsilanti von diesen ausgehend ihren Versuch starten konnte, sich mit Duldung der Linken zum Ministerpräsidenten wählen lassen zu wollen. Sie haben mich verstanden. Ich wehre mich dagegen, dass man so tut, als wäre da eine Unberechenbare aus dem Hut gezaubert worden. Der Hut war so organisiert und gestrickt, über Jahre so entstanden, dass dann eine Person dafür stand. Ich unterfange mich also nicht, Nietzsches Willen zur Macht mit all den weltanschaulichen Folgerungen, die gewissermaßen aus der Pandora-Büchse dieses späten Textes aufsteigen mögen, als eine Art Ersatzkatechismus für Politiker zu reklamieren. Ich stelle nur fest, dass auch in einem demokratischen Gemeinwesen und auch in unserer schon jahrzehntelang eingeübten Konsens- und Konkordanzdemokratie Politik zu ihrer Durchsetzung der Macht bedarf. Diese Macht wird nach bestimmten Vorgaben der Verfassung ausgeübt, aber diese Vorgaben müssen in der politischen Praxis mit Leben erfüllt werden, in einer großen Spannweite. Die Macht ist der politische Rohstoff. Wie er eingesetzt und kanalisiert wird, darauf kommt es an. Wir müssen hier übrigens nicht die Frage aufwerfen, bei allem Willen und bei aller Macht, wo bitte bleibt die Moral und die aus der Moral gespeiste, tief gefühlte Verantwortung, ohne die ein demokratischer Politiker doch nicht sein darf. Es ging mir nur um die möglichst plastische Darstellung, dass Politik typischerweise ein gründlich anderes Geschäft ist als Wissenschaft. Und wenn ich einleitend von der Angewiesenheit der modernen Gesellschaft und folglich der Politik auf die Wissenschaft gesprochen habe, dann standen dabei Technik und Naturwissenschaft im Vordergrund. Gemäß meiner Ausbildung in Fächern der Geisteswissenschaft ist mir auch der Gesichtspunkt heuer, dass das Verhältnis von Staat und Wissenschaft auch von den Geisteswissenschaften her betrachtet werden muss. Der Staat soll auch diese fördern und Beeinträchtigung ihrer Entfaltungsfreiheit abwehren. Das sind aber nur die äußeren Voraussetzungen. Über die Substanz dieses Verhältnisses ist damit noch nichts gesagt. Und sollte in einer Verfassung auch nicht gesagt werden, es eröffnet sich dabei das sprichwörtliche weite Feld des abendländischen Staatsdenkens von Platon bis heute. So selbstverständlich wie die Pflege der Technik und Naturwissenschaften die Aufrechterhaltung und die Steigerung unseres Lebensniveaus ist, so ist die Pflege der Jurisprudenz für die Etablierung und Austarierung der Ordnung im Staate. Ob eine Obrigkeit existiert, die die Juristen allesamt, also nicht nur die Beamten, als ihre unselbstständigen Erfüllungsgehilfen betrachtet, oder ob eine die Dinge liberaler auffassende Obrigkeit der Rechtswissenschaft einen Freiraum gewährt, daher mal gegen die Obrigkeit verwendet werden kann. Jedenfalls oder in beiden Fällen sind die Juristen unverzichtbare Baumeister des Staates. Napoleon hat einmal gesagt, nur der Soldat kann wirklich regieren. Nur der Soldat kann wirklich regieren. Das war gewiss eine einseitige Auffassung. Es wäre genauso einseitig, diesen Ausspruch ins Zivile zu wenden, indem man sagt, nur die Juristen können regieren. Denn sie kennen die Staatsordnung und wie sie in der Praxis funktioniert. Dann sind aber nur die Maschinisten am Werk. Die Kapitäne auf der Kommandobrücke gäbe es nicht. Aber unverzichtbar sind sie doch, sei es, dass sie dem überlasteten Politiker in dem Gestrüpp der Vorschriften den Weg des Rechts weisen, wie einst Ariadne dem Theseus im Labyrinth des Minotauros durch Auslegung des berühmten roten Fadens, sei es, dass sie, denn diese Fantasie sollten sie als Juristen haben, neue Wege finden, die dem beweglichen Handlungswillen des Politikers zur Harmonie mit den ehernen Erfordernissen der Rechtsordnung verhelfen. Also habe ich Naturwissenschaft und Technik apostrophiert und dann die Rechtswissenschaft mit ihrem praktischen Zweck im Staat. Wie aber ist es mit den anderen Geisteswissenschaften, zu denen insbesondere auch die Philosophie zählt? Zunächst mag es befremdlich wirken, zwischen der öffentlichen Sphäre und zum Beispiel Kants Kritik der reinen Vernunft einen sachlichen Zusammenhang herzustellen. Aber beim zweiten Hinsehen finden wir andere Beispiele, die einen solchen Zusammenhang schon plausibler machen. Wenn die Wissenschaft den Staat zu ihrem Objekt nimmt, dann tut sie das sicherlich, ohne dabei ihren Anspruch aufzugeben, Wissenschaft zu sein. Die Frage, ob hier eine Ehe wider Willen vorliege, stellt sich also in solchem Zusammenhang nicht. Beide Bereiche sind sich viel zu nahe, als dass ein Paar am Rande ihres gemeinsamen Areals stehende und sprichwörtliche Elfenbeintürme daran etwas zu ändern vermöchten. Und die Politiker können davon profitieren. Das beginnt bekanntlich mit Thukydides, der seine Geschichte des Peloponnesischen Krieges frohgemut als ein Thema Isaiah, ein Besitz für immer, bezeichnet hat in dem Sinne, ihr Politiker zukünftiger Zeiten studiert, wie Athener und Spartaner sich gegenseitig und ganz Griechenland zerfleischt haben, um die Gesetze von Großmachtbildung, Blockdenken und die Wirkungen entfesselter Demagogie, wir würden heute sagen des Populismus, zu erfahren. Ob seinem Appell großer Erfolg beschieden war, muss ich hier nicht erörtern. Wichtig ist, bei Thukydides kommen Staat und Wissenschaft zum ersten Mal zusammen, indem der Staat das Erkenntnisobjekt von Wissenschaft wird. Ein besonders lohnendes Objekt ist dabei das Phänomen des Staates für die Philosophie. Ist die Philosophie nicht die Wissenschaft, die über allen Wissenschaften steht, weil deren Prinzipien sich aus ihr allein ableiten lassen? Ich kann auf die marxistisch-leninistische Staatsdoktrin verweisen, einst die Wurzel allen staatlichen Handels, gewissermaßen zwischen der Wartburg und Wladiwostok, aus einer bestimmten Interpretation des Hegelschen Fortschrittsdenkens heraus. Da hat die Philosophie zu einer ganz anderen, einer ganz besonderen Organisation staatlichen Lebens geführt. Ob Platon im Sowjetkommunismus wohl seine Forderung hat durchscheinen sehen, die er in seiner Politeia, dem staatsphilosophischen Werk, aufgestellt hat? Fragezeichen. Dort heißt es, ich zitiere, wenn nicht entweder die Philosophen Könige werden in den Staaten oder die jetzt sogenannten Könige und Gewalthaber wahrhaft und gründlich philosophieren und also beides zusammenfällt, die Staatsgewalt und die Philosophie, die vielerlei Naturen aber, die jetzt zu jedem von beiden Einzelnen hinzunahen, durch Zwang ausgeschlossen werden. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es keine Erholung von dem Übel für die Staaten, lieber Glaukon, und ich denke auch nicht für das menschliche Geschlecht. Und Sie gestatten, das dem Altphilologen zu sagen, diesen Gedanken hat der Platon immer wieder aufgegriffen in der Politeia und in einem sogenannten siebenten Brief. Nun, waren sie beide wohl Philosophen, die ehrlichen Kommunisten, die an ihren historischen und dialektischen Materialismus glaubten, als auch Platon und seine Anhänger. Beide beriefen sich auf die Philosophie als leitende Wissenschaft, als eine Wissenschaft, die über allen anderen Partikulärdisziplinen steht. Noch einmal die Politeia, da nun die Philosophen diejenigen sind, welche das sich immer gleich auf dieselbe Weise Verhaltende fassen können, die aber dies nicht können, sondern immer unter den vielen und mannigfach sich Verhaltenden umherirren. Nicht-Philosophen, welche von beiden müssen demzufolge Führer des Staates sein? Antwort: Dies, denke ich, soll uns feststehen von den philosophischen Naturen, dass sie Kenntnisse immer lieben, welche ihnen etwas offenbaren von jenem Sein, welches immer ist und nicht durch Entstehen und Vergehen und steht gemacht wird. Und das ist ja die Auffassung Platons, gewissermaßen ein statisch aufgefasstes Sein im Reich der Ideen, von denen die Idee des Guten und die der Gerechtigkeit maßgeblich sein sollen für Aufbau und Lenkung des Staates. Diese Ideen generieren nun aber in Platons Werk teilweise Zustände, besser gesagt Forderungen des Autors an die Wirklichkeit, die entweder nur für eine geografisch oder in der Zahl der Einwohner begrenzte Polis taugen. Sie wissen, dass dies im klassischen Griechenland ja der Fall war, und sie könnten nicht die Zustimmung von uns Zeitgenossen finden. Ich erwähne nur, dass für den Stand der Wächter, wie es bei Platon heißt, eine Art Kriegerstand, wie es später die adligen Ritter im Mittelalter waren, die Frauen und Kinder gemeinsam sein sollen. Der moderne Mensch ist entweder monogam oder polygam, je nachdem, was seine Rechts- und Sittenordnung ihm erlaubt. Aber der Frauenkommunismus, wenn ich so formulieren darf, ist entweder eine bloße Lustfantasie, die wir den großen Denkern nicht unterstellen wollen, oder sie entspricht einem sehr archaischen sozialen Zustand. Der Erziehung wird größte Bedeutung eingeräumt, was sogar noch dem modernen Kultur- und Wissenschaftsstaat angemessen ist, aber die Inhalte der Erziehung befremden. Sie laufen bei aller Vielseitigkeit in den Anfangsstadien immer wieder auf das Einüben der Ideenlehre des Meisters und Kraft seiner Philosophie legitimierten Übergesetzgebers hinaus und auf die Schau der Idee des Guten, wonach der mittlerweile über 50-jährige Schüler endlich reif wäre zum Philosophenkönig. Um also nochmal auf diesen ehrlichen Kommunisten zu kommen, es ist eine totale Leere und wir alle ja die Welt weiß, in welche Abgründe das geführt hat. Schlussfolgerung daraus, ich meine sogar, dass das Vorschreiben einer gewissen Leere, die zur Deutung der Welt, die sie sich vorgenommen hat, notwendigerweise mit Abstraktionen arbeiten muss, immer und in allen Zeitaltern zu einer totalitären Verengung des Horizontes geführt hat und führt. Es gelingt nicht, die Abstraktionen ohne Gewaltsamkeiten in der Wirklichkeit zu etablieren. Gewaltsamkeiten, die Menschenleben fordern. Das Ergebnis ist eine Erstarrung der Geister im Namen der Statik, die schon Platon mit seiner Formulierung von sich immer gleich auf dieselbe Weise verhalten beschworen hat, da sie aus seinem ewigen Reich der Ideen folgte. Für uns ist Politik ein selbstverständlich stets wandelbarer Bereich, da es in einer funktionierenden Demokratie auch der erfolgreichsten Partei nicht gelingt, nicht einmal mehr der CSU, das Risiko der Abwahl oder der Zurückstufung bei den Wahlen auszuschalten. Bei Platon klingt noch die philosophische Kontroverse aus der Zeit der Vorsokratiker nach, wie man sie in einer beständig wandelnden Wirklichkeit nicht mehr übernehmen kann. Er schneidet diese Kontroverse durch seine Ideenlehre sozusagen ab. Für unsere demokratischen Grundideen sind die Probleme der Vorsokratiker nicht von Belang. Für uns ist es klar, dass die Philosophen das eine Handwerk ausüben und die Könige, um bei Politeia-Begriff zu bleiben, das andere. Die Weisheit und Wissenschaft, die Platon meint, haben ihre Würde, aber für uns Moderne folgt aus ihnen nichts weiter als die Selbstverständlichkeit, dass der Staat um der Verwirklichung des guten Willen existiert. Fazit, das ich auszusprechen wage: Platons Staatsphilosophie birgt eine Fülle von Anregungen, den wir hier leider nicht nachgehen können, aber dass sie in ihren Folgerungen entweder zu einseitig oder zu nebulös sind, wollte ich darlegen. Platon gilt mit seiner Politeia daher auch letztlich als Erfinder des Genres der Utopie. Und erst Aristoteles hat diese Staatsphilosophie handfest gemacht und sie am existierenden und nicht an konstruierten Beispielen orientiert. Es ist eine missliche Sache, wenn Staatslehre sich im Moralisieren erschöpft. Ich habe persönlich in meiner politischen Verantwortung immer gewusst, welchen moralischen Geboten ich mich als Politiker aus verschiedenen Gründen nicht entziehen darf. Diese sind letztlich in weltanschaulichen Überzeugungen verankert, die nicht zur Disposition stehen. Aber die Lehre vom Staat darf dessen Alltag und dessen Praxis nicht ausblenden. Sie darf nicht, um es mit einer Denkfigur von Immanuel Kant zu sagen, das Sein mit dem Sollen verwechseln. Wissenschaft hat die Aufgabe, ein Sein als solches festzustellen. Was sein soll, darauf lässt sie sich nach unserem neuzeitlichen Verständnis nicht ein. Jean Thucydides hat dies ganz nach unserem Verständnis gesehen und wir sollten nicht hinter Thucydides zurückfallen, ebenso wenig wie wir hinter Kant und das Zeitalter der Aufklärung zurückgehen sollten. Freilich lässt sich auch hier relativieren, eine jegliche Staatsordnung besteht aus einer Verbindung von Sein und Sollen, da sie auf moralischen Fundamenten beruht, die sie selbst nicht schaffen kann, die sie vielmehr schon vorfindet. Denken Sie an Böckenförde. Für den freiheitlich-demokratischen Staat sind das für die ganze Welt geltend die Menschenrechte, die aus dem sogenannten Naturrecht hergeleitet werden, also aus Rechtssätzen, die von Natur aus gelten, ohne dass dazu eine menschliche Satzung hinzutreten müsste. Es kommt in unserem Zusammenhang also nicht darauf an, ob man dieses Naturrecht noch eigens aus dem göttlichen Schöpfungswillen ableitet oder ob man es bereits als letzte, unhinterfragbare Quelle aller staatlichen Normen ansieht. In beiden Fällen geht es der positiven Staatsordnung voraus und hat den Charakter moralischer Verbindlichkeit, der die Staatsordnung entsprechen muss. Und daher ist es aber eben nicht damit getan, wenn es um die Staatspraxis geht. Politik ist den Grund- und Menschenrechten verpflichtet, aber sie besteht nicht ausschließlich aus deren Anwendung. Sonst wäre sie identisch mit Juristerei, die ich schon als bloße Hilfswissenschaft für staatliches Handeln bezeichnet habe. Übrigens würde es dann auch genügen, die fein ziselierte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu studieren, diese in der Politik zu beachten und damit zu sagen, wir beachten den Rechtsstaat. Die Eigenverantwortung der Politik bleibt bestehen. Und ich will hier auf Machiavelli verweisen, den Florentiner, der es wissen musste, weil er selbst, bevor er sich an seinen Schreibtisch setzte und sein Buch vom Fürsten Il Principe schrieb, verantwortungsvolle Ämter im Dienst seiner Heimatstadt begleitet hatte. Ich zitiere ihn: Zwischen dem Leben, wie es ist, und dem Leben, wie es sein sollte, ist ein gewaltiger Unterschied, ein so gewaltiger, dass derjenige, der nur darauf sieht, was geschehen sollte und nicht darauf, was in Wirklichkeit geschieht, seine Existenz viel eher ruiniert als erhält. Wir alle wissen, machiavellistisch ist heute ein Schimpfwort und das ist heute ein Politiker, den man als Machiavellisten bezeichnen würde, dagegen klagen könnte, wissen wir auch. Aber lass uns den kühlen Kopf sprechen. Dem Werk Machiavellis gebührt das historische Verdienst, die politische Realität in den Blickpunkt unvoreingenommener Betrachtung zu rücken, das heißt in den Blickpunkt auch der Wissenschaft. Die Reputation der heutigen Politologie als einer Wissenschaft beruht unter anderem auf ihrem Urahnen Thucydides und auf ihrem Großvater Niccolò Machiavelli. Die Diskurse des Florentiners sind nicht so übel beleumundet wie sein Principe. Sie stellen nach dem Willen ihres Autors einen einzigartigen Politik-Lehrkommentar dar, der in den ersten 10 Büchern der römischen Geschichte des Livius ab Urbe Condita zugrunde gelegt ist. Im Vorwort schreibt Machiavelli: Unzählige, die sich mit der Geschichte befassen, finden nur Vergnügen daran, etwas von der Mannigfaltigkeit der geschichtlichen Ereignisse zu erfahren, ohne daran zu denken, diese nachzuahmen. Denn, und jetzt kommen die entscheidenden Worte, sie halten die Nachahmung nicht für schwierig, sondern für unmöglich, als ob sich der Himmel, die Sonne, die Elemente, die Menschen in Bewegung, in Gestalt und in Wirksamkeit von dem, was sie seit Alters her waren, unterscheiden würden. Also mit anderen Worten, um zum Schluss zu kommen, meine Damen und Herren, die Menschen ändern sich nicht, niemals. Das ist so klar wie ein Naturgesetz. Und oft leide ich darunter, unter der Erheblichkeit der Menschen des 21. und des ausgehenden 20. Jahrhunderts, die glauben, dass sie so viel schlauer geworden sind. In ihrem Ursein sind sie die gleichen geblieben. Und das ist so klar, sie ändern sich niemals so klar wie ein Naturgesetz. Und deshalb können Beispiele aus der alten römischen Geschichte, verzeihen Sie, dass ich darauf immer wieder zurückgegriffen habe, lehrreich sein. Für die Politiker der Gegenwart, da haben wir in einer anderen Formulierung die Behauptung wieder, Politik sei eine Wissenschaft und daher zu erlernen. Aufschlussreich ist insofern, dass Machiavelli in seinem Text, den ich zitiere nochmal, Himmel, die Sonne, die Elemente, die Menschen in einen einzigen Zusammenhang zieht, Naturphänomene neben das Wesen stellt, das Gott mit Willensfreiheit ausgestattet hat. Da haben wir eine bessere Meinung von uns selbst, drängt sich mir als Antwort auf. Lassen Sie mich also in eigener Sache und pro domo die rhetorische Frage stellen, ist diese Willensfreiheit nicht bei den Politikern cum grano salis gut aufgehoben, jedenfalls idealiter? Man könnte ihnen die Verantwortung für ihre Entscheidungen ja gar nicht zumessen, wenn die tatsächlich determiniert wären wie ein Naturphänomen. Vielen Dank.